Jetzt.
Ja, guten Tag. Herzlich willkommen in unserer kleinen Sitzung heute. Ich habe eine Kollegin eingeladen, Lisa Baum.
Hallo.
Und wir wollen gemeinsam die Analysekriterien vorstellen, die wir für die Berufsfeldanalyse benutzen. Und die Idee ist, dass wir da ganz unterschiedliche Berufsfelder jetzt mal gemeinsam kennenlernen. Also ich werde die Universität vorstellen. Und Lisa, was hast du als Hintergrund?
Ich würde einerseits so das Thema Kindergärten einbringen und zum anderen immer so wechselnd, was sich gerade anbietet, auch nochmal so das Thema Schulsozialarbeit beleuchten.
Gut. Ja, dann wollen wir nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Analysekriterien werfen. Da gibt es ein Arbeitsblatt, was auch in dem Moodle-Kurs dann zu finden ist. Genau. In der Mitte sieht man die pädagogische Praxis. Hier ist jetzt die Universität als pädagogische Praxis vorgestellt. Und die Kreise außenrum zeigen die verschiedenen Kriterien. Und mein Vorschlag ist, wir fangen einfach mal an mit der historischen Genese. Das ist ganz oben das erste Kriterium. Ja.
Ja, genau. Unsere Idee war, dass wir das so ein bisschen als Interview, als Interaktion aufbauen. Ich werde Bärbel vorwiegend Fragen stellen und dann eben ein bisschen ergänzen, was mir noch so einfällt. Und genau, wir haben eben schon gesagt, wir beginnen mit der historischen Genese, ist ganz oben auf dem Blatt zu finden. Ja, Bärbel, jetzt so das Thema Universität. Was kannst du uns erzählen, wie lange existiert das Berufsfeld? Ja, was für eine Entwicklung?
Ja, also die Idee ist ja, dass man diese Kriterien nutzen kann, um ganz unterschiedliche Leitfragen damit auch zu beantworten. Und die Universität ist von daher ganz interessant, um auch zu zeigen, dass man diese Fragen aus ganz unterschiedlicher Perspektive dann auch bearbeiten kann in der eigenen Arbeit. Also schon alleine die Frage, wie lange existiert das Berufsfeld, die Universität, also die Institution Universität, und wie hat sie sich entwickelt? Kann man also ganz allgemein starten und sagen, ja, also die Universität, die erste Universität wurde in Europa in Bologna in Italien gegründet, vor genaue Jahreszahl kann ich jetzt nicht sagen, aber vor sehr, sehr langer Zeit. Das kann man natürlich dann recherchieren.
Genau,
und dann, weil, also wenn ich das jetzt mal auf die TU Darmstadt übertragen darf, das ist ja nicht nur eine Universität, sondern auch eine technische Universität, also auch nochmal eine Besonderheit. Da könnte ich also weitergehen, also dann daraufhin nochmal beleuchten, wie lange gibt es denn technische Universitäten? Also die Darmstädter gibt es seit 1870 grob, also der Großherzog damals dann eben mit der Begeisterung für Naturwissenschaften und die Ingenieurwissenschaften dann auch gefördert hat und entwickelt hat. Und so kann man sukzessive, sage ich mal, dieses Thema mit unterschiedlichen Leitfragen darstellen. Ich könnte jetzt, um das noch ein bisschen noch enger zu führen, auch auf meine eigene Praxis das nochmal fokussieren, dann wäre das noch stärker fokussiert und dann würde ich sozusagen jetzt nicht die historische Genese der Universität, auch nicht die der Technischen Universität, sondern die historische Genese der hochschuldidaktischen Arbeitsstelle. Und das ist eine Erfindung, die es ganze 35 Jahre erst gibt. Und auch das hat auch eine gesellschaftliche Ursache, warum sozusagen die Idee an die Universität getragen wurde, dass man auch anders lehren kann, dass man didaktische Unterstützung braucht. Also schon alleine daran kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie unterschiedlich man eben schon alleine mit diesem Kriterium arbeiten kann. Ja, Lisa, möchtest du das noch ergänzen für das Berufsfeld?
Nee, ich denke,
Kindergarten.
Man sieht, denke ich, schon alleine an deinen Ausführungen jetzt auch, dass das, was einem vielleicht erstmal sehr, sehr grob oder historische Entwicklung ja sehr grob erscheinen kann, dass das durch diese Engführung, wie du gesagt hast, auch sehr kleinteilig bearbeitet werden kann, sehr detailliert und dass das, was vielleicht auf den ersten Blick auch trocken erscheint, durch die Fragestellung oder auf die Zielführung einfach zu was ganz, ja, zu einer Beleuchtung von einem Teilbereich auch werden kann, die einfach ganz spannend auch ist. Ne? Ich würde jetzt hier nicht mehr ergänzen. Ich denke, auch bei Kindergärten oder bei Kinderbetreuung könnte man allgemein auch mal ansetzen, so die Frage, wie wurden Kinder betreut in den verschiedenen Epochen, wie ist es zu der Ausbildung der Kindergärten gekommen. Aber das deckt sich ziemlich.
Ja, gut. Also was man vielleicht bei diesem Kriterium noch wissen sollte oder was ich gerne erwähnen möchte, ist, dass es da schon auch wichtig ist, nach der entsprechenden Literatur zu recherchieren. Also da würde ich auf jeden Fall erwarten, dass man in der Bibliothek oder wenn man also so ganz versiert ist, jetzt bei der Universität ist auch schön, da könnte man sogar im Archiv recherchieren. Also da gibt es wirklich... Also das ist für jemand, der wirklich ganz große Lust auf Literatur, Recherche hat, also wirklich fantastisch, würde ich sagen, wenn man sich diesem Kriterium dann nähert. Und wie man das dann aber eng führt, hängt sehr stark damit zusammen, welche Fragestellung man von Anfang an sich überlegt hat. Davon hängt das dann ab, wie man das weiter ausarbeitet.
Gut, dann schlage ich vor, dass wir zur nächsten Analysekriterium kommen. Ich zeige es hier gerade nochmal über den Bildschirm. Wir kämen jetzt zum Organisation und Personal.
Ja.
Jetzt hier an der Seite, das habe ich jetzt so die Reihenfolge an unserem Arbeitsblatt entnommen. Ich hoffe, dass das okay ist. Ja, wo es einfach so darum geht, wie ist die Institution organisiert, wer arbeitet mit und so weiter. Wenn du uns darüber ein bisschen erzählen könntest.
Das ist auch ein sehr interessantes Thema, was auch ganz gerne genutzt wird. Für die Universität auch wieder ganz interessant. Organisation und Personal hat die Universität ja die Besonderheit, dass es dort, also wir haben Professoren, wir haben wissenschaftliche Mitarbeiter, wir haben administrativ-technische Mitarbeiter und natürlich auch studentische Tutoren sind auch beschäftigt. Und also das Zusammenspiel von unterschiedlichem Personal an der Universität macht auch die Besonderheit aus. Die Universität ist eine Expertenorganisation. Das heißt, dass Professoren sehr große, also Freiheit von Forschung und Lehre ist ja ein wichtiges, grundlegendes Recht der Professoren. Das heißt, so, dass sie da wirklich ganz großen Gestaltungsspielraum haben. Und darüber hinaus ist natürlich jetzt die Situation für einen wissenschaftlichen Nachwuchs eine völlig andere. Mhm. So gesehen hängt es auch hier wieder ganz stark davon ab, welche Fragestellungen man hat. Aber dieses Spannungsfeld zwischen, sag ich mal, den Professoren, die eben diese große Freiheit haben, aber die natürlich auch eine große Verantwortung haben, ihr Forschungsfeld ja auch zu vertreten. Und das, sag ich mal, nicht nur an der eigenen Universität, sondern darüber hinaus ja auch weltweit letztendlich. Das ist natürlich, kann dann auch ein Spannungsfeld natürlich sein. Ein Spannungsfeld auch zwischen Forschung und Lehre. Also Forschung ist ja immer ganz wichtig. Ohne die ist die Lehre auch nicht so, bestimmt auch nicht so spannend. Aber sie braucht natürlich auch viel Zeit und Ressourcen. Und dieses Spannungsfeld kann man eben auch sehr schön beleuchten.
Gut, ich würde hier noch kurz ergänzen, so beim Thema Schulsozialarbeit, Schule als Organisation, da auch zu gucken, in welchen Bereichen ist Schulsozialarbeit angegliedert, wie ist sie aufgesetzt, wie ist sie im Arbeitsalltag eben auch mit den verschiedenen anderen Akteuren intern, also schulintern, aber auch eben extern verknüpft. Also wie organisiert sich eine Schulsozialarbeiterin, ein Schulsozialarbeiter im Einzelnen in dieser großen Organisation mit Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Art. Und das führt uns auch so zum nächsten Thema, was ich jetzt gerade da in der Schulsozialarbeit ganz spannend finde, ist das nämlich der Zielgruppe. Teile gerade einmal den Bildschirm nochmal. Die Zielgruppenanalyse ist hier zu sehen. Und da eben zu sehen, dass gerade in der Schulsozialarbeit einfach sehr, sehr unterschiedliche Akteurinnen und Akteure zu betrachten sind. Ja, Bärbel, was hast du uns dazu zu sagen?
Möchtest du uns noch sagen, welche Akteurinnen du jetzt?
Ich war in der Tat von einer Zielgruppe meines Kindes etwas abgelenkt, dass da vor der Tür stand und geklopft hat. Ja, natürlich. Also einfach die Zielgruppen in der Schule sind für die Schulsozialarbeit sind ja einmal natürlich die Schülerinnen und Schüler, es sind die Lehrerinnen und Lehrer, es sind die Eltern der Kinder an der Schule, aber es können eben auch schulexterne Gruppen sein, wie schulpsychologischer Dienst, also einfach andere Betreuungseinrichtungen auch der Kinder, aber auch im Bereich der Fortbildung für die Lehrkräfte, was so soziale Kompetenzen und so weiter angeht. Also da ist ein sehr großer Verknüpfungs-Vernetzungsgrad.
Mhm. Ja, also an der Universität natürlich, also die Zielgruppe, die sehr wichtige Zielgruppe, ist Ihnen allen wohl bekannt, natürlich die Studierenden. Um die dreht sich natürlich vieles. In der Lehre insbesondere sind die Studierenden natürlich die wichtigste Zielgruppe. Die Zielgruppenanalyse könnte man jetzt hier eben auch ganz unterschiedlich wieder aufbauen, je nachdem, was man sich für ein Thema aussucht. Man könnte jetzt die Studierenden insgesamt eines Studiengangs beleuchten, also die charakterisieren, vielleicht auch ihre besonderen Probleme nochmal darstellen, aber vielleicht auch nochmal aufzeigen, was das Studium eben ausmacht von einem Studierenden, sage ich mal, der Pädagogik im Unterschied zu einem Studierenden der Ingenieurwissenschaften. Jetzt vielleicht mal, um ein bisschen was zu kontrastieren. Das kommt man ja auch mit einer ganz anderen Einstellung und mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ins Studium. Also da sind schon große Unterschiede. Und das jetzt mal nur auf Studienfächer bezogen. Man könnte das auch ganz anders sich betrachten, wenn man sich zum Beispiel das Thema anschauen möchte, Internationalisierung. Da ist ja ganz interessant, ist ja auch eine Strategie der TU Darmstadt, zu sehen, was das nun eigentlich bedeutet. Also was kommt da für eine Zielgruppe, also was ist da genau im Blick? Also da müsste man jetzt nicht alle Studierenden der TU Darmstadt beschreiben und charakterisieren, sondern könnte gleich, wenn man jetzt das Thema Internationalisierung als Schwerpunkt hat, auch schon von Anfang an darauf fokussieren, auf die internationalen Studierenden. Da gibt es auch sehr schöne Literatur natürlich, also Untersuchungen, wer da nach Deutschland kommt zum Studieren, an welche Hochschulen und mit welcher Erwartungshaltung auch und was da auch für einen Hintergrund letztendlich dann von den internationalen Studierenden vorhanden ist, warum sie auch gerne hier in Deutschland studieren wollen oder an einer technischen Universität vielleicht auch ganz insbesondere oder eine Ingenieurwissenschaften dann auch ganz konkret. Also da kann man auch wieder sehr schön herausarbeiten, was das letztendlich, also die Zielgruppenanalyse würde das eben bieten, dass man da herausarbeiten kann, was für Nationalitäten das sind, was da sozusagen der Hintergrund ist und da natürlich, was dann auch die Herausforderungen dann auch für die internationalen Studierenden dann hier sind, also wenn sie dann eben aus Ländern kommen, also wie ist die Finanzierung des Studiums und wie sozusagen müssen sie dann auch hier neben ihrem Studium auch die Finanzierung sozusagen sichern. Also das sind nochmal ganz besondere Herausforderungen, die man wirklich sehr schön beleuchten kann. Und ja, gibt auch einiges, was nochmal in die Richtung geht, da aufzuzeigen, dass, sagen wir mal, die Bildungspraxis auch sehr verschieden sein kann, je nachdem, aus welchem Land man eben kommt. Ja, also da kann man mit dem Thema Zielgruppenanalyse wirklich auch ganz, ganz interessante Berufsfeldanalyse machen, denke ich.
Okay, gut. Schlage ich vor, wir kommen zum nächsten Analysekriterium. Das ist das der pädagogischen Konzeption, der Methoden. Also ja, liegt überhaupt ein Konzept in der Einrichtung, also gut, jetzt in der Organisation der Universität bei unserem Beispiel vor. Jetzt auch gerade bezogen auf das Praktikum, wurde es ausgehändigt, wird es weiterentwickelt und so weiter. Das wäre jetzt mal so meine Fragen dazu.
Ja, das ist nun ein Thema, wo man sagen muss, das ist nun gar nicht so ganz einfach für die Universität, weil obwohl wir ja hier eine ganz wichtige Bildungseinrichtung letztendlich untersuchen wollen, ist die pädagogische Konzeption sicherlich nicht der Dreh- und Angelpunkt, der an der Universität zum Zuge kommt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Freiheit von Bildung, von Lehre und Forschung. Und entsprechend ist es auch letztendlich so, dass es keine pädagogische Konzeption in dem, also vorliegt. Also was viele Universitäten machen, sind Grundsätze für gute Lehre zum Beispiel verabschieden gemeinsam, und das ist dann, sag ich mal, ein Leitbild, an dem man sich dann orientieren sollte, sag ich, aber letztendlich sollte. Also das ist ein Thema, was an der Universität nicht so ganz einfach zu bearbeiten ist. Und na gut, da könnte man natürlich jetzt auch wieder das Spannungsfeld aufzeigen zwischen Lehre und Forschung letztendlich. Und dass ja eben die Forschung so einen hohen Stellenwert an der Universität hat. Und wie dann sozusagen die Forschung, also wie die überhaupt dann in die Lehre vermittelt wird, das wäre natürlich wieder eine ganz interessante Fragestellung.
Ja. Und so in Bezug auf Praxisfeld Kindergarten finde ich es auch sehr interessant, auch so gerade die Frage, wird es transparent gehandelt, dieses Konzept, wenn es denn besteht und hoffentlich besteht es. Und auch gerade für Menschen, jetzt nicht nur Praktikantinnen und Praktikanten, sondern auch generell, die sich engagieren oder eben Praxiserfahrungen sammeln in der Kindertageseinrichtung. Ja, wie wird damit umgegangen, auch jetzt so in Bezug auf die verschiedenen Zielgruppen nochmal zu betrachten, wie transparent wird es auch gegenüber den Kindern gehandelt, aber auch gegenüber den Eltern, Kolleginnen und Kollegen, also was, ja, wie wird auch dran weitergearbeitet, das ist, finde ich, gerade so im Kindergartenbereich sehr, sehr interessant, wie statisch oder wie dynamisch das ist, wie damit umgegangen wird.
Aber zumindest ist im Kindergarten, kann man sagen, der große Vorteil, dass doch eigentlich jeder Kindergarten eine pädagogische Konzeption, also damit entweder sogar wirbt oder sie eigentlich vorweisen kann.
Ja.
Wie gut das nun verbreitet ist im Kollegium oder ob man als Praktikant, Praktikantin das auch ausgehändigt bekommen hat, das ist natürlich spannend, das kann man aber schon auch mal ganz schön untersuchen.
Ja.
Genau. Also wie das dann auch wirklich gelebt wird.
Ja, ja. Ich habe jetzt hier auf diesem Arbeitsblatt zur Entwicklung der Analysekriterien für die Berufsfeldanalyse noch einen Punkt, der auf dem Schaubild, das ich Ihnen jetzt mehrmals gezeigt habe, nicht gezeigt wird. Das ist das der Didaktik, also wie wird in der Einrichtung gelernt und gelehrt, wie werden Lernziele und Lerninhalte geplant, wie überprüft. Vielleicht dazu noch ein, zwei Sätze.
Ja, also genau, Didaktik ist ja jetzt da für jemand, der aus der Hochschuldidaktik kommt, natürlich immer
auch schön. Sehr ein, zwei Sätze nur zu sagen.
Genau, vielleicht, also dann, um jetzt mal auf der Studiengangebene zu bleiben, jeder Studiengang ist hinterlegt mit Modulhandbüchern, da sind alle Lernziele letztendlich und auch die Lerninhalte ganz grob dokumentiert, auch wenn man hinterher seinen Abschluss bekommt, wird das ja gehalten und in jeder Modulprüfung sollen genau die Lernziele und die Lerninhalte überprüft werden. Das ist die Idee von kompetenzorientierten Prüfungen. Ja, also von daher, das ist an sich mittlerweile ein System, was weitgehend geteilt wird. Wir sprechen davon konstruktivistische Lernszenarien, von denen wir da ausgehen, und das ist schon was, was auch letztendlich so an Lehrende weitervermittelt wird, die in die hochschuldidaktischen Weiterbildungen kommen. Ja.
Gut, ich übernehme auch ein bisschen die Aufgabe der Zeitwächterin und würde deshalb jetzt mal zum nächsten Thema kommen, und das sind die pädagogischen Arbeitsformen. Ich zeige es hier gerade nochmal. Die finden wir hier. Also ja, welche Arbeitsformen werden in der Institution eingesetzt, welche nicht? Gibt es eine Begründung dafür?
Also dann würde ich das mal ganz grob beantworten. Pädagogische Arbeitsformen im Studium kennen die meisten. Die wichtigste ist das Selbststudium. Die wird normalerweise gefördert, indem man Vorlesungen besucht. Das ist eher inputorientiert. Dann Seminare, die sind ja auf Kooperationsstärke angelegt. Tutorien, die das alles nochmal vertiefen sollen. Und in den Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften kommen dann auch Laborpraktika dazu. Das sind wichtige Pädagogik-Exkursionen, gibt es noch. Also das sind jetzt mal so ganz grob ganz wichtige Arbeitsformen, die man da unterscheiden sollte. Und jede Arbeitsform wird ganz unterschiedlich dann auch aufbereitet und gestaltet.
Gut. Das nächste Thema ist, finde ich jetzt persönlich ein ganz spannendes, nämlich das der Fremd- und Selbstwahrnehmung oder Selbst- und Fremdwahrnehmung, wie es hier steht. Also wie wird das Thema in der jeweiligen Bildungspraxis, wie wird damit umgegangen im Berufsfeld, aber auch ja, individuell von den Personen, also von Ihnen, die jetzt diese Berufsfeldanalyse erstellen. So fürs Thema Universität.
Also da, bisher haben wir bei der Selbst- und Fremdwahrnehmung eigentlich jetzt nie das auf Organisationsebene bearbeitet, aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, sondern eher stärker jetzt, sag ich mal, der Lehrende, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung wäre dann zum Beispiel der Blick der Studierenden. Und natürlich kann das immer nur eine eingeschätzte Fremdwahrnehmung und eine eingeschätzte Selbstwahrnehmung sein, aber natürlich können da schon ganz interessante Diskrepanzen auch deutlich werden oder auch Missverständnisse, vielleicht auch also Konflikte, die man da auch ganz schön rausarbeiten kann.
Okay. Jetzt befinden wir uns in einer Zeit von sehr vielen Herausforderungen. Das nächste Analysekriterium bezieht sich tatsächlich auf aktuelle Herausforderungen, auf aktuelle pädagogische Herausforderungen. Ja, was kannst du uns dazu sagen?
Ja, also im Moment, glaube ich, haben wir eine einzige zentrale Herausforderung, nämlich die Corona-Krise, die auch eine pädagogische Herausforderung ist für die Universität, die innerhalb von 2 Wochen ihre Präsenzuniversität in eine, sag ich mal, digitale umgewandelt hat, ohne dass, sag ich mal, die Lehrenden alle in großer Breite darauf vorbereitet waren. Also das gab da, sag ich mal, zwar eine Strategie, aber noch lange keine flächendeckende Umsetzung. Und was das letztendlich für eine Herausforderung ist, das erleben Sie ja auch jeden Tag. Und da kann man sehr viel natürlich dazu erarbeiten. Und man müsste das auch fokussieren, weil es eben auch so eine große Herausforderung ist.
Ja, eben zum Beispiel eine pädagogische Beziehung aufzubauen jetzt auf diesem digitalen Wege, ne? Und da wären wir tatsächlich auch schon beim vorletzten Analysekriterium, das wir Ihnen gerne vorstellen möchten, nämlich das der pädagogischen Beziehung. Yeah. Das ist jetzt hier gar nicht abgebildet, aber es schwingt im Grunde ja in allen Kriterien ein Stück weit mit, aber es ist eben auch interessant, es sich als Einzelnes anzuschauen.
Ja, pädagogische Beziehungen, genau, da käme nun auch eben, sagen wir mal, Professorin-Studierenden-Kontakt. Also was ist das für eine Beziehung? Das hängt ja sehr davon ab, in welchem Lehrformat man sich nun vielleicht kennenlernt oder wie lange man auch zu tun hat. Also wie punktuell ist es oder wie langfristig ist es? Und das ist für die Universität kein ganz einfaches Thema, das zu bearbeiten, würde ich sagen.
Ja, ja. Aber ebenso jetzt zum Beispiel in Berufsfeldern, wo das einfach mehr im Mittelpunkt steht, die Beziehungsarbeit, da würde es sich vermutlich auch einfach mehr anbieten. Ne?
Also, unbedingt, ja. Also da könnte man schon ganz schöne Fragestellungen auch machen. Also es ist relativ, es könnte sehr nah an dem anderen Kriterium Fremd- und Selbstwahrnehmung sein, aber ein bisschen eine andere Perspektive.
Ja. Ja, ich denke auch gerade zum Beispiel nochmal bei dem Beispiel Kindergarten, also ja, wird auf Augenhöhe agiert, dann wären wir so beim Erziehungsstil, also auch nochmal eher so die pädagogische Ausrichtung und vielleicht auch Konzeption, aber wie werden Beziehungen geprägt, wie werden sie gestaltet, also das könnte ich mir in dem Feld einfach sehr gut vorstellen. Gut, Wir haben jetzt auf unserem Arbeitsblatt, das Sie bekommen, noch das Feld Arbeitgeber. Das ist auf dem, was ich Ihnen bisher jetzt immer gezeigt habe, nicht drauf. Da ist noch was anderes dafür drauf. Also ja, so die Frage, wer ist Arbeitgeber? Welche Auswirkungen hat das eben aufs Personal, auf die Rahmenbedingungen der Arbeit?
Genau, also wichtig ist da eben genau Arbeitgeber, öffentlicher Dienst versus freie Wirtschaft, befristet versus unbefristetes Personal, wie ist die Bezahlung, also was gibt es überhaupt für Optionen, dass man in dem Arbeitsfeld arbeiten kann, also an der Universität muss man eben eine hohe fachliche Expertise letztendlich mitbringen, damit man so eine Professur überhaupt bekommen kann. Das viele, viele Jahre Arbeit stecken da dahinter, bis man letztendlich davon eben ausgewählt werden kann. Also eine sehr starke Professionalisierung versus, sag ich mal, wenn ich jetzt mal so in einem anderen Arbeitsfeld, also Tutorien zum Beispiel werden ja auch beschäftigt. Da ist sozusagen ein wichtiges Kriterium, dass man eben Studierender ist, dass man ein gewisses Interesse mitbringt für den Bereich, dass man vielleicht auch schon ein, zwei Semester in dem Feld schon mal also bekannt ist und da sozusagen einsteigen kann, das ist dann wiederum ganz niederschwellig. Und während das eine dann, sag ich mal, das Beamtentum mit sich bringt, die Professur bringt, die Tätigkeit als Tutor eine Beschäftigung im bekannten Stil eben mit, in der Regel, also auch ausschließlich nur befristet für einen bestimmten Zeitraum, ganz klar geregelt. Und das hat natürlich extreme Konsequenzen, also was die, also die Rahmenbedingungen der Arbeit dann letztendlich ausmacht.
Und ich denke, so im Kindergartenbereich ist einfach auch so die Frage, wer ist der Träger, ne? Also wer ist der Arbeitgeber? Ist es eine konfessionelle Einrichtung? Ist es eine kommunal-städtische Einrichtung? Ist es ein freier Träger? Ist es eine Elterninitiative? Also so ein bisschen auch die Frage, ja, wem ist man verpflichtet? Also was sind auch so die Hintergründe des jeweiligen Arbeitgebers einfach so. Gut, als letzten Punkt auf unserer Übersicht haben wir noch das Thema Ausgleich unterschiedlicher Zielsetzungen, so als Abschluss.
Ja.
Was wäre da zu sagen?
Puff. Da muss ich kurz Luft holen. Also jetzt nicht wieder, ich möchte jetzt nicht noch ein weiteres Mal darauf rekurrieren, dass es natürlich diese Differenz zwischen Forschung und Lehre gibt, vielleicht mal mehr auf einer anderen Ebene betrachtet, dass das Studium, also dieses Selbststudium einen ja dazu ermächtigen soll, dass man hinterher auch eine fachliche, also mit dem Abschluss weist man eine fachliche Expertise sozusagen vor. Man ist dann Akademiker, spezialisiert in einem speziellen Bereich, der ja auch, sage ich mal, gute Beschäftigungsbedingungen normalerweise mit sich bringt. Also sprich, so ein relativ hoher Leistungsgedanke, der da auch mitschwingt, den man auch erfüllen muss, der ja auch als Belastungserleben auch schon beschrieben wird, versus sag ich mal, dem Standpunkt, dass Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit bestehen soll. Und da natürlich gibt es Untersuchungen eben auch zu, sag ich mal, mit welchem Bildungshintergrund kommt man in so eine Einrichtung. Und dass es zum Beispiel für Akademikerkinder, das natürlich nochmal eine wesentlich größere Hürde ist, sich in so einer Einrichtung jetzt mal neben den Leistungen, die man durchaus erbringen kann, aber darüber hinaus, also was eben auch an Habitus sozusagen noch mitgebracht wird und mitschwingt, um sich sicher und souverän in so einer Community zu bewegen und dass es da durchaus auch zu Interessenskonflikten kommen kann.
Okay. Vielen Dank.
Ja.
Wir haben jetzt so einen Rundumblick gegeben zu den verschiedenen Analysekriterien und überlasse dir das Schlusswort.
Ja, also das sollte jetzt einfach dazu dienen heute, dieses kleine Video, dass man mal, sag ich mal, Ideen bekommt, was sozusagen alles dahinter stecken kann, sich für ein Kriterium zu entscheiden. Und also das sind eben sehr, sehr vielfältige Facetten. Und jetzt im nächsten Schritt wäre eben zu überlegen, sich das mal für das eigene, für die pädagogische Praxis mal so, sich diese Fragestellungen mal durchzuarbeiten und sich erstmal anzureichern mit den unterschiedlichsten Ideen, um dann im nächsten Schritt doch darauf zu kommen, dass man, also wichtig ist, letztendlich eine eigene Fragestellung zu finden. Und dafür werden wir dann viel mit der kollegialen Beratung arbeiten, um da ein Stück weiterzukommen, dass auch jeder mit einer guten eigenen Fragestellung ausgestattet ist, mit der man dann auch gut dann auch ein passendes Analysekriterium dann finden kann. Und ich hoffe, es ist uns ein bisschen gelungen, da die ganze Vielfalt ein bisschen verständlicher zu machen, was damit möglich ist. Ja, ich bedanke mich, Lisa, dass du Zeit hattest und Lust hattest, auch ein bisschen deine Praxis noch einzubringen. Und dann sage ich erstmal, bis zum nächsten Mal.